Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie kritisch ist ein feuchter Keller? Und was ist zu tun, wenn wir einen feuchten Keller entdecken? Genau zu dieser Fragestellung sind wieder Marc und Marc dabei in der letzten Folge unserer Serie Bauschäden mit Marc und Marc. Hi Marc.
Hallihallo.
Hi Marc.
Hallo.
Ja, machen wir direkt weiter mit feuchten Kellern. Ihr habt ja auch schon diverse feuchte Keller gesehen, seid ins Untergeschoss eingedrungen, habt euch da einen Überblick verschafft und da ist euch sicher auch, ja, ich sag mal, nichts erspart geblieben. Und vielleicht für unsere Zuschauer und auch Zuhörer einmal zur Einordnung, wenn wir es mit feuchten Kellern zu tun haben, welche Ausprägungen gibt es da? Wie kritisch oder unkritisch ist das? Wie erkennt man das? Und muss man da gegebenenfalls auch Unterscheidungen treffen zwischen Altbau und Neubau?
Ja, also Keller haben wir genug gesehen, auch schon sehr viele feuchte Keller. Das ist ja einfach auch so ein Grundproblem, was auch immer wieder auftaucht bei 80-90% aller Gebäude, die wir auch besichtigen. Also wir unterscheiden beispielsweise also zwischen schwerwiegenden Durchfeuchtungen und zwischen eher einfachen Durchfeuchtungen. Also eine einfache Durchfeuchtung ist beispielsweise, wenn durch also normale Kondenswasser sich an den Kellermauern von innen bildet durch
die warme Außenluft.
Durch die warme Außenluft.
Ja, und fehlende Lüftung, mangelnde Lüftung.
Genau.
Kondensiert sowas. Das dann dementsprechend, ja.
Und die größeren Probleme sind dann wirklich Undichtigkeiten im Mauerwerk, im Fundament, wo beispielsweise wirklich Wasser von außen eindringt, beziehungsweise von unten in das Mauerwerk einzieht.
So, dann haben wir noch eine dritte Kategorie. Das sind in der Regel dann undichte Leitungen als auch verstopfte Regenwasserrohre. Damit hätte man im Prinzip diese drei Bereiche als Kernbereiche der Feuchtigkeitsprobleme im Keller. Wenn wir dann im Prinzip auf den ersten, der eigentlich sehr, sehr ein bekanntes Phänomen ist, ich würde mal sagen, im Altbau, wenn du jetzt gerade auch hinsichtlich Altbau und Neubau gefragt hast, im Neubau haben wir eigentlich eher seltener diese Problematik, kommen wir sofort dazu. Im Altbaubereich haben wir eben gerade dieses Thema mit der Kondensierung der warmen Außenluft sehr häufig, weil entweder falsch oder gar nicht gelüftet wird. Es werden einfach das ganze Jahr über die Kellerfenster aufgelassen, was natürlich dann gerade im Sommer tagsüber die warme Luft strömt ein, kühlt dann dementsprechend an den kalten Flächen im Keller ab und führt eben zum Kondensat. Dieser wiederum kann dann dementsprechend zu Wärmeverlust oder wird zu Wärmeverlust führen und kann dann eben zum Schaden führen, ausgestaltet in der Form von Salzausblühungen, also Stichwort Fachwort Salpeter, oder eben zu Schimmelpilzen führen oder sogar zum Hausschwamm führen. Das sind eigentlich diese Kernschadensbereiche, die durch Kondensierung stattfinden können, wenn man eben nicht dafür Sorge trägt, dass das Kondensat hinausgebracht wird durch beispielsweise eben manuelle Lüftung oder durch elektrische Lüftung mit einem Hygrometer, die dann gepaart, ne, je nachdem welche Fläche ich habe, dann mit den Kellertüren, die abgeschnitten werden müssen, damit ich dann eben ein komplettes durchgehendes System habe. Also Stichwort eben hier Klimabalance im Keller. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich als Folge dementsprechend Wärmeverlust weiterhin und eben aber auch die Substanzzerstörung, ne? Also das kann natürlich so weit kommen, dass dann wirklich diese Salzausblühung als Beispiel, wenn wir einen Fall mal heranziehen, die kristallisieren sich halt dann dementsprechend aus, die führen zu einer Vergrößerung der Oberfläche, es führt zu Rissen und Putzabplatzung im Stein, der Stein wird im Prinzip langsam zermürbt. Also insofern muss da schon was getan werden. Das ist eigentlich ein Kernbereich, was dieses Hauptthema angeht, was wir eigentlich in wirklich jedem Keller sehen. Ne? Genau. Also gerade im Altbau ist das wirklich gang und gäbe. 1840 bis 1960 rum haben wir wirklich dieses Thema immer wieder und komischerweise, ich sage andauernd, ich habe noch nie ein Haus gesehen, was eine elektrische Kellerlüftung hatte. Dabei kostet es gerade mal vielleicht, was kostet das? Strom hinbringen an die entsprechenden Stelle und ich muss eine Kernbohrung machen, 60er oder 100er Millimeter Größe und Durchmesser und dann führe ich einen elektrischen Lüfter ein, der kostet mich vielleicht 200, 250 Euro mit dem Hygrometer, kriege ich mal im Internet, kann Elektriker machen, dann kostet mich das Ganze vielleicht 700 bis 1000 Euro.
Ja, und damit so.
Davon mache ich 2 bis 3, je nachdem wie groß die Keller sind, sorgt dafür, dass es umläuft. Und dann habe ich erstmal zumindest eine Klimabalance im Keller. Fernab von irgendwelchen Problemen im Keller habe ich zumindest erstmal eine Klimabalance
hergestellt. Genau, das ist ja erstmal, das sind erstmal die kleinen Schäden, die man auch mit kleinem Aufwand auch beheben kann.
Lass uns direkt mal einsteigen. Ihr habt ja ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Praxiskeller schon mitgebracht. Und vielleicht können wir es anhand dieser Bilder dann nochmal beziffern, weil ich glaube, in der Vorauswahl habe ich ja gesehen, da sind ja auch ein paar Dinger dabei, die deutlich einen größeren
Schaden. Genau, die werden wahrscheinlich auch die anderen Bereiche betreffen, aber insofern können wir da ruhig einsteigen. Wir haben, glaube ich, zu dem Kondensat nicht nennenswert viele Bilder, aber gehen wir da mal durch.
Gut, du hast gerade gemeint, dass ihr in der Großzahl der Keller, die ihr euch für Altbauten anschaut, durchaus die Putzabplatzungen feststellt und dass ihr die seht. Und Marc, du hast da ja einmal eins dokumentiert. Das würde ich jetzt gerne einmal von dir nochmal neu dokumentieren lassen, was da eigentlich passiert. Was hast du dort vorgefunden und welches Schadensausmaß hast du da vorgefunden?
Ja, das ist eins unserer Gebäude. Da ist bei der Begehung des Kellers, haben wir festgestellt, dass da ja erhebliche Abplatzungen an der Kellerinnenwand gewesen sind. So, und ich habe dann auch den machen wir eigentlich immer, diesen sogenannten Hammertest. Da schlägt man einfach mal gegen die Kellerinnenwand. Ja, und man sieht da ja auch, dass da ordentlich was runterkommt.
Man sollte immer zu zweit sein, dass man den Makler ins Gespräch verwickelt, vielleicht mit dem in einen anderen Raum reingeht, damit der Partner Zeit hat, sich das mal genauer anzuschauen.
Ja, aber da sieht man ja ganz, ganz deutlich, ja, das sind
Spaß.
Das sind erstmal Putzabplatzungen, die aber genau aus diesem Schadenbild resultieren, das wir ja auch gerade angesprochen haben, also dass die Wand feucht ist und mit der Zeit durch die Salze, die sich auch aus der Wand auslösen, auf der Kellerinnenwand dann auch absetzen und zur Ablösung auch des Putzes führen.
Weil es eine komplette Durchfeuchtung ist der gesamten Wand, sicherlich genau das Problem des zweiten großen Bereiches, nämlich undichtes Mauerwerk. Und hier handelt es sich um eine vertikale fehlende Sperre, weil auf der Gegenseite sich dementsprechend ein Garten befindet, der bis oben, also bis 2 Meter, also bis über die Kellerhalshöhe komplett dann mit Erdreich angehäuft ist. Und da ist eine fehlende Abdichtung, die halt immer wieder Feuchtigkeit in die Wände einspült bei jedem Regenfall und dementsprechend hier eine ständige Durchfeuchtung herrscht. Gerade geschuldet eben einer senkrechten, fehlenden, eben vertikalen Abdichtung. Und da sieht man eben sehr schön, dass das flächendeckend im Außenmauerbereich ist, dieses Bild. Und da kann man sehr schön lokalisieren, woher der Schaden kommt, wenn man eben dann mal rausgeht.
Und wär das eine Maßnahme, die dann auch angegangen werden muss, also dass dann die Abdichtung von außen angebracht werden muss, oder kann man das in einem Altbau durchaus
auch mal so lassen? Jetzt geht es zu den Maßnahmen,
naja, jetzt Alex. Kommen wir genau
jetzt
zu dem,
geht's los.
Jetzt kommen wir genau zu dem, dem Thema. Also wenn man dann einmal anfängt, beispielsweise rundherum um das Haus alles auszubaggern, den Boden aufzunehmen und so weiter, bis alles frei liegt, ist es natürlich mit enormen Kosten verbunden. Ne? Und dazu kommt, gerade jetzt bei mangelndem Bodenplatten, also wenn jetzt einfach ein Streifenfundament ist, kann natürlich durch das Ausschachten, kann es auch zu einem sogenannten Grundbruch kommen. Das heißt also, da brechen wirklich...
Oder gar kein Fundament, wohlgemerkt. Ne?
Ja, genau.
Ja, und die schachten dann, deswegen bitte, wenn sowas angegangen wird, immer nur durch Fachpersonal, weil da ist es halt nicht ganz unproblematisch. Ne?
Ja, mich wundert, dass dafür beispielsweise überhaupt gar keine Baugenehmigung notwendig ist. Also man kann einfach ausschachten und mal lustig anfangen, irgendwie abzudichten.
Kellerhals freilegen erstmal, ne? Also das ist der Punkt.
Genau.
Ja, und
die meisten machen das einfach falsch. Ja? Und dann passiert einfach, dass entweder die Mauerwände, dass da Risse entstehen, statische Probleme oder sogar
zu tiefgraben.
Kellerhals, genau.
Statik. Man muss nämlich, wenn man es fachgerecht macht, wirklich komplett im Fundamentbereich ausschachten, also bis runter im Fundament, also im Schnitt 30 cm Bodenplatte seitlich auch mit ausgraben, wenn man es vernünftig macht, um dann eben dementsprechend eine vertikale Sperre einzuziehen. Und wenn man dazu zu tief gräbt, und das also nicht fachmännisch macht, dann kann genau das passieren, was Marc nämlich gerade beschreibt, kann es zu einem Grundbruch kommen und das kann dazu führen, dass dementsprechend dann auch die Bodenplatte sich verschiebt oder absenkt partiell und damit auch das gesamte Gebäude.
Ja, also, das heißt, man will eigentlich nur den Keller wieder trocken bekommen und hat danach mehr oder weniger ein einsturzgefährdetes Haus, ne?
Ja. Okay, also nicht sollte man nicht selbst machen, wo man so mal vermeintlich sagt, ich buddel mir das selber auf alles und mach das möglicherweise sogar selbst, weil ich mir ein YouTube-Video geschaut habe, wie man da jetzt die Hauswand abdichten
kann. Das Hauptproblem sowieso unter den Fachleuten besteht auch darin, dass es überhaupt hinterfragt, dass die Sinnhaftigkeit auch hinterfragt wird. Ne? Also das jetzt beispielsweise dann nur an den Seiten zu machen, ist auch schon höchst fragwürdig, ob das überhaupt was bringt. Ne? Weil ich habe ja 4 Flächen. So, und ich habe ja auch noch dementsprechend den Grund, wenn ich jetzt eine Bodenplatte habe, Fundament habe, ist das okay, die vielleicht nicht abgedichtet ist, das gab es ja auch. Aber ich habe große Flächen, die im Prinzip nicht geschützt werden, die nicht abgedichtet werden, da stellt sich überhaupt die grundsätzliche Frage, ob Seitenabdichtungen da zielführend sind. Das zum einen, aber es sind eben, ist eine Maßnahme, eine teure Maßnahme, wir kommen später zu den Preisen, die man vornehmen kann. Ja, weitere Maßnahmen gibt es. Kellerdämmung innen kann man vornehmen als allerletzte Möglichkeit, wenn man unbedingt was dagegen machen will. Kellerdämmung innen hat aber den Nachteil, dass ich dann dementsprechend auch viel Raum verliere und ich das Grundproblem eigentlich nicht angehe, weil ich dementsprechend den Stein, also das Mauerwerk als solches, ja gar nicht schütze. Ich führe lediglich eine Abdichtung im Innenbereich aus, die dann dementsprechend verhindert, dass weitere Feuchtigkeit in den Kellerraum hineingetragen wird, aber das eigentliche Problem, also die Zermürbung, der Ablauf des Mauerwerks, die Nutzungsdauer quasi, die kann ich damit nicht entschleunigen.
Also in dem Video beispielsweise würde jetzt die Möglichkeit bestehen, ohne dass man das jetzt ausschachtet, legt man einfach von innen einen sogenannten Sanierputz, den legt man auf die Wand und verhindert somit eine weitere Substanzverlust. Also ne, da werden die Salze werden gebunden, weiterhin im Mauerwerk. Und das ist dann schon eine kostengünstige Variante. Aber es löst auch nicht das Problem, dass weiterhin trotzdem Wasser von oder Feuchtigkeit von außen in die Mauer eindringt.
Genau.
Schauen wir uns mal das nächste Foto an, das ihr uns mitgebracht habt, den nächsten Schaden. Da sehen wir ja eigentlich auch Abplatzungen im Putz. Und ist das ein ähnliches Phänomen wie jetzt bei dem Video, also dass die Feuchtigkeit von außen kommt und ähnliche Maßnahmen zu treffen sind? Oder womit haben wir es
hier? Hier ist es tatsächlich so, weil wir sehen auch sehr schön, dass es eben nicht flächendeckend ist, der Schaden, das Schadensbild, sondern genau in der Ecke. Und tatsächlich ist dort in der Ecke auf der anderen Seite ein defektes Abwasserrohr, was in den Boden hineingeht und komplett korrodiert ist, wie wir festgestellt haben. Und durch diese partielle Befeuchtung vermutet man schon, okay, das ist jetzt in diesem Fall nicht das Problem der vertikalen fehlenden Sperre, sondern eher ein lokales Problem, sodass man dann automatisch dann nach gewissen Ursachen sucht auf allen Seiten und führte eben dann zu diesem defekten Abwasserrohr, was dann dementsprechend allmählich durch ständige Befeuchtung dieses Teils der Wand dann gegenüberliegend, sprich in der Innenseite dieser Außenwand, dann zu diesen Feuchtigkeitsausblühungen führte. Genau, das ist normaler Feuchtigkeitseintrag.
Also auch recht einfach zu beheben, wenn man die Ursache gefunden hat. Also in dem Falle das Fallrohr.
Also ich sage jetzt mal, man kann fast jedes Problem beheben. Die Frage ist immer, was steht es auch im Verhältnis. Ne? Wenn ich jetzt einen Keller trockenlegen möchte und habe für ein Haus eine Summe X bezahlt, muss aber 30.000, 40.000 Euro für die Ausschachtung und Abdichtung, vertikale Abdichtung noch zahlen, dann stimmt irgendwann das Verhältnis nicht mehr.
Vielleicht auch passend zum, ob das Verhältnis noch stimmt, im nächsten Bild, das ihr mitgebracht habt. Das ist der von der Farbe her der gleiche Farbton im Keller. Es scheint das gleiche Haus zu sein. Ja, da sehen wir oben am Mauerwerk richtig reingefressen. Was sehen wir hier? Was hat es damit auf sich? Wie kritisch ist das zu bewerten?
Bei diesem Objekt, das war halt deswegen sehr schön, weil halt die innenliegenden Rohre genauso korrodiert und defekt sind, die Abwasserstränge, wie das Regenfallrohr, was wir vorhin gesehen haben. Hier ist hier angrenzend hinter der Mauer ein Strang, ein Abwasserstrang. Und der hat auch über die Jahre sein Werk getan, sich immer schön ausgelassen und allmählich eben dann Feuchtigkeit, Wasser ins Mauerwerk fließen lassen und führte dann auch eben zu diesem Feuchtigkeitseintrag, der auch schon, das ist dann später auch begutachtet worden, durchaus schon Schwammbefall mit sich trägt. Also hier ist tatsächlich ein Riesenproblem, was hier vorliegt. Wir haben das nachher nicht mehr weiter verfolgt, weil es nicht unser Objekt war, sondern können also leider nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, dass das sicherlich kein unerheblicher Schaden ist, weil sollte sich dann wirklich tatsächlich der Hausschwamm hier niedergelassen haben, wie scheinbar auch dann erhärtet wurde vom Sachverhalt, dann steht hier eine umfassende Kellersanierung an. Es muss tatsächlich auch Mauer, und wir haben ja hier vorliegend, sehen wir ja auch einen Träger. Das dürfte auch aus Beton dann dementsprechend sein, nachträglich, denke ich, ja. Und der wird auch dann komplett, oder der muss zumindest komplett saniert werden. Also da wird dementsprechend abgeschlagen werden müssen und genau geschaut werden müssen, wie tiefreichend das Problem ist, weil müsst ihr euch Folgendes vorstellen, gerade beim Hausschwamm haben wir dann ein Riesenproblem. Der Hausschwamm, der hat das sogenannte Myzelwerk. Das heißt also, der kann seine Fäden, kaum sichtbare Fäden, über ganz, ganz große Distanzen auswerfen und verbinden. Das heißt also, der eigentliche Fruchtkörper des Hausschwamms, der hier vielleicht ansatzweise möglicherweise zu sehen ist schon, der kann tatsächlich ganz woanders sein, Meter entfernt. Und aber dieses Myzelwerk durchdringt sogar auch eben Mauer und Beton. Und das ist das große Problem. Und deswegen kann das durchaus ganz schnell mal zum Totalschaden führen.
wie das für das Auge, ob das für das Auge überhaupt sichtbar ist, der Schwamm, ich sag mal, der Totalschaden eigentlich, das Horrorszenario, das besprechen wir gleich nochmal. Aber ich würde jetzt noch einmal ein weiteres Bild von euch besprechen. Und zwar habt ihr da auch einen Träger mitgebracht, einen Stahlträger, wie es ausschaut, der auch schon stark korrodiert ist.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein typisches Schadenbild, ne, das natürlich... wenn einmal die Feuchte im Mauerwerk auch ist und dann irgendwelche Stahlträger durchgezogen sind, in dem Fall ist es eine Fensteröffnung, dann fangen die natürlich irgendwann auch an zu korrodieren. So, in dem Fall, wie gesagt, eine Fensteröffnung. Wenn es natürlich ein wirklich tragendes, statisches Element ist, dann kann das, wie man ja da sieht, ne, der ist ja schon eigentlich komplett durch, dann kann das schon zu erheblichen Problemen führen. So, und genau das ist aber auch das Thema, warum man auch dieses Mauerwerk auch vernünftig abdichten muss von außen. Ne? Entweder halt durch eine horizontale Abdichtung oder durch eine vertikale Abdichtung, so dass genau solche Sachen zukünftig nicht passieren.
Ja, also hier wurde halt eben versäumt. Wiederum ein Thema Schutzanstrich. Ich kann also immer nur jedem anraten, einmal im Jahr oder ne, in gewissen Turnus wirklich einen Fachmann oder einen guten Allrounder wirklich durchs komplette Gebäude zu schicken, durch den Keller, einfach durchs Haus durch, aufs Dach, dementsprechend den Dachdecker einmal im Jahr. Das kostet ein kleines Geld. Der überprüft, ob alles in Ordnung ist. Und der hat dann auch schnell im Blick, was getan werden muss. Hier hätte man eben schon vor langer Zeit dementsprechend anschleifen, diesen Stahlträger anschleifen sollen und dementsprechend grundieren und mit einem neuen Schutzanstrich versehen sollen. Dann wäre das Ganze nicht passiert. Ne? Man sieht auch schon, dass dann dementsprechend die Steine auch schon extrem stark angegriffen sind. Da ist dieser Zermürbungsprozess, die Salzausblühungen eben schon sehr fortgeschritten. Und ja. Wir haben auch andere Bilder noch, die wir jetzt hier leider nicht präsentieren können. Die zeigen wirklich auch, wie im Stein ein Würfelbruch stattfindet, wie man das im Prinzip kennt, wenn man einen Holzscheit verfeuert, der dann so langsam nachher irgendwann mal so auch so einen Würfelbruch auf sich zeigt, schon schön voller Glut ist. Genauso sehen manche Steine aus in diesem Keller. Das ist aber vielleicht dann dementsprechend für die Fortgeschrittenen.
So, ein weiteres Bild, eine weitere Schadensausprägung habt ihr noch mitgebracht. Und lasst uns einmal noch über dieses Schadensbild sprechen. Wir sehen hier Putz, der teilweise schon komplett runtergekommen ist. Sieht so aus, als ob der von alleine runtergekommen ist, mit Blick auf das, ja, auf das Mauerwerk. Erzählt uns doch mal die Geschichte hierzu. Was ist da, was
ja,
hat es damit
auf sich? Das ist ein wunderschönes Schulbeispiel aus einer Kombination einer fehlenden vertikalen Sperre und sicherlich fehlenden Lüftung. Das ist nämlich dann die Innenseite einer Außenmauer, die ebenfalls auf der Gegenseite komplett mit Erdreich aufgefüllt ist. Und gleichzeitig fanden wir hier in diesem Raum verschlossene Fenster vor. Man hat die Feuchtigkeit auch richtig gespürt, muffig, feucht. Und da war halt schnell klar, dass das eben eine Wechselwirkung ist aus diesen beiden Ursachen. Und die führt halt eben dazu, dass wir einerseits eben dann Putzabplatzungen vorfinden, wie in diesem Fall. Aber wir sehen auch schon, wie in Zieht die Fugen, ja, da sieht man sehr schön, dort wirklich auskristallisieren, dass also dort sich die Salze wirklich da schon herauslösen. Und auch dann dementsprechend im nächsten Schritt dann auch den Stein angreifen werden. Ja, wunderschönes Beispiel. Hier muss man halt dementsprechend relativ schnell, das mag auch immer, hat da das Thema drauf, mit Sanierputz, Dichtschlemmen arbeiten, um eben zu versuchen, die Salze zu binden und im Prinzip dann diese Durchfeuchtung durch eine Vergrößerung der Oberfläche, nichts anderes macht im Prinzip der Sanierputz, herzustellen, die dann im Prinzip besser diffundieren kann.
Heißt das, das wird dann nochmal ein bisschen ausgefugt, bevor der Sanierputz draufkommt, oder wird das nur das sauber gemacht,
grundiert? Also man macht in der Regel, muss man natürlich, bevor man was Neues aufträgt, sollte man schon was man jetzt sieht, da sollte man schon großflächig auch abtragen. Teilweise kann man dann in den Fugen mit einer Drahtbürste zum Beispiel den ganzen Sand lösen. Also das ganze lose Material, und fängt dann einfach an, das wieder neu aufzubauen und dann am Ende einen sogenannten Sanierputz aufzutragen, der dann der das verhindert, dass weitere Salze jetzt ausgeschwemmt werden.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines Immocation Community Kunden, Members, Zuschauer, der findet jetzt eine dieser Ausprägungen vor, schaut sich einen Keller an. Wir haben jetzt ja schon gelernt, man kann je nach Ausprägungsstand viel erreichen mit Lüften, mit Kernbohrungen, auch mit Elektrolüftern, aber irgendwann kommt man wahrscheinlich um eine Abdichtung auch nicht herum. Welche Maßnahmen, du hast ja ein paar eben schon erläutert, was die Abdichtung von außen angeht, aber welche Maßnahmen präferiert ihr, gerade auch bei Altbauten, da vorzugehen, und vor allem auch, was kostet es? Auch mal das Spannungsfeld von einer einfachen Lösung bis hin zu einer kompletten Abdichtung.
Ja. Also wie gesagt, es gibt ja, einmal gibt es ja, hatte ich ja auch erwähnt, die vertikale und einmal auch diese horizontale Abdichtung. Ich möchte jetzt aber einmal mehr auf die horizontale Abdichtung auch mal eingehen, weil da gibt es zwei unterschiedliche Verfahren, die man vielleicht mal hervorhebt. Das ist einmal ein sogenanntes Chromblechverfahren, so nennt sich das. Also das ist ein bisschen komisch, der Begriff, aber es wird wirklich ein Blech in die Wand geschlagen, zwischen die Fugen, das ein weiteres Aufsteigen von Feuchtigkeit dann in der Zukunft auch verhindern soll. Also das ist ein sogenanntes mechanisches Verfahren.
Auf welcher Höhe wird das angebracht? Entschuldigung, wird das auf 1 Meter Höhe oder auf Kellerdeckenhöhe?
Also es sollte nach Möglichkeit jetzt im Kellerbereich sollte es möglichst niedrig, also möglichst im unteren Bereich auch angebracht werden, dass natürlich die Feuchte, die aufsteigt, auch möglichst früh auch abgefangen wird.
Mhm. Mhm. Ja. So. Und horizontal vielleicht für denen das kein Begriff ist, also die horizontale fehlende Absperrung finden wir eben vor, wenn wir zum Beispiel eine undichte Bodenplatte haben, undichtes Fundament haben, keine Sperrfolie haben, dann kann eben immer das Wasser ungehindert von unten durchdringen und durchdrücken. Das ist das Bild, was wir leider nicht für euch haben, ist, wo wir dann eben den Kellerboden sehen, der komplett durchgefeuchtet ist. Und da eben sagt dann Marc, gibt es diese Maßnahmen mit dem Chromstahlblechen, die dort quasi
reingerammt werden. Das ist auch vielleicht das Problem. Ne? Also es ist zwar dann fast zu 100% auch dicht, aber es hat natürlich extreme Erschütterungen. So. Und die können natürlich wiederum dann zu statischen Problemen, also die werden ja wirklich reingerammt in das zwischen den Fugen, so mit einem Spezialhammer. Und das kann natürlich bei gerade älteren Gebäuden Probleme auslösen. Und deshalb greift man auch sehr oft dann auf diese sogenannten chemischen Verfahren zurück, ein Injektionsverfahren, wo dann nach und nach abgedichtet wird. Nachteil an der Geschichte ist, dass es dann nie hundertprozentig dicht wird. Ne? Also das mechanische Verfahren ist immer noch das, was bevorzugt auch genommen wird, wenn man wirklich auch eine hundertprozentige oder eine nahezu 100% Abdichtung erreichen möchte.
So, und wenn wir jetzt im Prinzip zu den Kosten kommen, weil dann können wir nämlich auch, und deswegen haben wir das nochmal kurz nachgetragen, damit wir einfach auch die Kosten von A bis Z mal kurz durchtun, da haben wir gerade schon einmal genannt, bei den Kondensatproblemen, die da aufkommen. Das hatten wir schon gerade beziffert. Da waren wir im Bereich 700 bis 1000 Euro für die Installation von jetzt einem Kernbohrung, durch Kernbohrung versehenen elektrischen Lüfter mit Hygrometer, um eben ein vernünftiges Raumklima herzustellen. Das würden wir übrigens immer machen, immer. Egal, was im Keller los ist, würden wir das immer machen, um eben dementsprechend ein angenehmes Raumklima, eine angenehme Luftfeuchtigkeit, nämlich die ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60, 65% maximal herzustellen. Und wenn man dann in der Regel zwei solche Lüfter installiert, dann sind wir etwa bei einer Kosten von 1.500 bis 2.000 Euro für die eine Maßnahme. Die vertikale Sperre einzuziehen mit einer Abdichtung von außen. Marc, kannst du was zu den Kosten sagen? Ich habe im Kopf, das hängt ab einmal von den Wandstärken. Ja? Wir haben ja unterschiedliche Wandstärken. Wenn wir jetzt so im Altbaubereich von Wandstärken sprechen, zwischen 50 und 70 Zentimetern, das ist so etwa üblich im Altbaubereich, gerade Gründerzeitbereich, dann liegen wir pro laufenden Meter zwischen 140, 150 Euro und 200 Euro pro laufenden Meter.
Meintest du es bei der Horizontalsperre?
Nee, bei der Horizontalsperre. Bei der Horizontalsperre.
Genau. Schon. Okay.
Also das, was im Prinzip der Marc gerade genannt hat, bei der Horizontalsperre, das Einschlagen oder Einhämmern von diesen Chromstahlblechen liegt zwischen, also gerade in diesem Wandbereich, zwischen 140, 150 und 200 Euro pro laufenden Meter. Ja. Wenn wir also jetzt umlaufend, um einfach ein Beispiel zu geben, 10 mal 12 Meter oder 10 mal 10, 10 plus 10 Meter, müssen wir dann addieren, haben wir ungefähr zwischen 40 und 50 Meter laufende Fläche, dann hätten wir dementsprechend
ja, 7.500, 8.000 Euro
bis 10.000 Euro bei 200 Euro pro laufenden Meter,
ja,
was das an Kosten verursachen, genau, würde. Das ist sicherlich ein Durchschnittspreis, das kann von Anbieter zu Anbieter verschieden sein und je nach Schwierigkeitsgrad. Weil wenn wir uns vorstellen, dass da jetzt innenliegend irgendwelche Leitungen verlaufen, können wir die ja schlecht durchtrennen. Also auch das muss vorher genau beäugt werden, ob man das überhaupt umsetzen kann. Wenn wir dann von der vertikalen Abdichtung sprechen, also die senkrechte Abdichtung quasi von außen, da liegen wir sicherlich ähnlich teuer, auch in diesem Bereich um die 200 bis eher 250 Euro pro laufenden Meter, weil wir viel mehr Arbeit haben. Mhm. Also das fängt eigentlich gerade da an, wo die Horizontale aufhört und geht dann sicherlich eher Richtung 250 Euro pro laufenden Meter. Hängt auch wieder ein bisschen davon ab, wie voll außen, also was für Material ich im Prinzip auf der Gegenseite habe, womit ist das aufgefüllt. Genau. Und
Kann ja auch Bürgersteig sein oder stark befahren sein, ne, was noch weitere Probleme dann nach sich zieht, wenn da alles aufgeht.
Also dann haben wir fast nahezu schon die Unmöglichkeit da, also zumindest die Unwirtschaftlichkeit, die sicherlich gegeben ist. Da wird man wahrscheinlich eher mit einer Innendämmung oder mit einer Innenputzsanierung arbeiten. Und dann hätte man im Prinzip noch diese Injektion, die der Marc gerade angesprochen hat. Die ist bei der vergleichenden Wandstärke zwischen 50 und 70 Zentimeter, müsst ihr euch vorstellen, da wird im Prinzip alle 10 bis 20 Zentimeter eine Injektion in den Boden getätigt. Und da kostet das auch etwas günstiger als die horizontale einzuschlagende Sperre, liegt zwischen 70 und 100 Euro pro laufenden Meter.
Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt schon mal einen guten Überblick auch über die Kosten, die dann auf einem zukommen, gegebenenfalls aber auf die Eigentümergemeinschaft, wenn man jetzt eine Wohnung kauft in einem Haus und sich dann den Keller anschaut und dann diesen Keller so vorfindet, dann weiß man eigentlich, da kommt auf die Eigentümergemeinschaft was zu, wenn man eben Teil einer WEG wird oder eben wenn man das ganze Haus erwirbt, da sind das die Kosten, die man dann selber auch zu tragen hat und die gilt es dann einzuschätzen und auch im Kaufpreis auch entsprechend zu bewerten und den Kaufpreis entsprechend so zu beziffern. Und das sind jetzt bis auf ein Haus, habe ich das richtig verstanden, alles Sachen, die ihr euch auch zutraut anzugehen. Also es ist jetzt nichts, was euch hindern würde, wovon ihr Abstand nehmt, wo ihr sagt, das kann man lösen. Alles kann man lösen, geht nicht, gibt's nicht. Das Einzige, wo ihr euch eben nicht ranwagt, wäre, wenn es einfach unwirtschaftlich wird. Und was ja
absolut Sinn macht. Die Sache ist halt immer, wenn man ein entsprechendes Netzwerk auch hat von Handwerkern, die auch keine Angst haben vor solchen Themen, dann kriegt man das auch relativ kostengünstig saniert. Natürlich bestimmte Fachfirmen, die rufen in der Regel nochmal ganz andere Preise auf, ne? Also die sind dann ganz weit davon entfernt, was der Marc gerade genannt hat. Und deshalb.
Deswegen also vergleichen. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir hier in diesem Bereich auch da wieder uns Mühe geben und es nicht bei einem Angebot oder zweien bleiben lassen. Ich denke, gerade was der Keller anbelangt, da muss man extrem viel tun und extrem mit vielen Leuten sprechen und mindestens 3 Angebote einholen. Das ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig, um an diese genannten Preise dran zu kommen. Klar kann einem das jetzt schlussendlich, wenn wir in der WG sind, egal sein. Da habe ich im Prinzip, wenn ich eine Wohnung kaufe, nur darauf zu achten, dass vielleicht die Rücklagen in ordentlicher, entsprechender Höhe vorhanden sind. Dann habe ich im Prinzip keinen Stress, aber ich kann für mich im Prinzip schon mal sagen, okay, ich habe das schon mal gehört. Ich nehme vielleicht mal ein Bausachverständigen mit, der schaut sich das an, würde das vielleicht für mich einfach beziffern, damit ich einfach sehe, was kommt auf mich zu, wenn ich gerade sehe, dass keine Rücklagen getätigt worden sind und es vielleicht dann irgendwann mal zu einer Sonderumlage kommen kann, dass ich gewappnet bin und weiß genau, was auf mich zukommt für meinen Businessplan, kurz-, mittel-, langfristige Betrachtung, macht das sicherlich Sinn. Und dann auch diese Themenbereiche, die etwas problematischer sind, dann wirklich dementsprechend einzuschätzen und für mich niederzuschreiben.
Also niemals, wirklich niemals vergessen, den Keller zu besichtigen. Auch wenn der Makler oder Verkäufer das manchmal vielleicht versucht, ein bisschen zu umschiffen, drauf drängen, dass man auch einen Blick in
den Keller sagst es. Du sagst es. Also wir waren vielleicht dazu, wir waren kurz vor kurzem noch in meinem Heimatland in einem Keller. Der wollte uns den nicht zeigen. Das Haus war perfekt saniert, ja, Fassadendämmung, es gab neue Fenster, das Dach war neu gedeckt, alles gedämmt, alles picobello von außen, ein Traum. Und dann habe ich dann gesagt, ich möchte euch auch gerne den Keller besichtigen. Und dann dachte, ja, Keller, wisst gar nicht, wo der Schlüssel ist, und müsst noch mal überlegen. Meine, also, pass auf, ich gehe jetzt hier nicht weg, bevor ich nicht den Keller gesehen habe. Und nach langem Hin und Her hat er dann komischerweise doch den Schlüssel gefunden. Und kam mir ein Keller. Der war noch schlimmer als das, was wir gerade gesehen haben an Bilder. Da waren Salzausblühungen, da war alles vorhanden, schwer, richtig korrodierte Abwasserleitung. Da wurde im Prinzip nur nett aufgehübscht, aber alles andere komplett vernachlässigt. Wasserleitung nicht gemacht, Abwasserstränge nicht gemacht, Elektrik nicht gemacht, alte Drehsicherung, aber außen hui und innen pfui. Und deswegen bitte immer Keller und Dach um jeden Preis besichtigen. Ganz, ganz wichtig.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Danke auch. Danke dir.
Danke auch.
Bis bald.